Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Der Wiederveröffentlichungsmarkt boomt, egal wie schlecht es dem CD-Markt oder dem Musikmarkt allgemein geht. Im Wochenrhythmus werden wir gefühlt vollgeschossen mit Deluxe-Boxen, alter Alben neu veröffentlicht, remastered mit Bonustracks und allerlei Gimmick. Und natürlich inzwischen gern auch auf farbigem Vinyl. Vor allem haben diese Deluxe-Boxen und diese Reissues eins gemeinsam: sie sind manchmal ganz schön teuer. Inzwischen widmet sich auch die Forschung diesem Thema immer öfter. Heute startet zum Beispiel in Kooperation mit der Uni Weimar und der Uni Hamburg ein Online-Workshop zum Thema Wiederveröffentlichungen im Pop. Ein Dutzend Sprachwissenschaftler und Literaturwissenschaftler, die diskutieren zu ganz unterschiedlichen Aspekten. Wir haben uns mal einen ganz interessanten Vortrag rausgesucht, in dem es um Punk und Reissues geht. Der heißt Zur Veredelung von Krach zwischen Nostalgie und Kanonisierung. Und diesen Vortrag halten wird der Amerikanist Professor Dr. Martin Butler von der Uni Oldenburg. Mit dem bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Butler.
Hallo.
Ja, das ist ja ganz interessant, nachdem der Wiederveröffentlichungsmarkt die Jahrzehnte abgegrast hat, also von den 60ern, die 70er, die 80er, jetzt ist man in den 2000ern gelandet und jetzt ist sogar der einst arme, schmutzige Punk in teuren Reissue-Boxen auf dem Markt. Können Sie sich erklären, warum?
Ja, das hat möglicherweise viele Ursachen. Das ist nicht so einfach zu erklären. Eine Ursache liegt darin, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten, könnte man sagen, einen Trend dazu beobachten, dass sich Populärkultur, und da gehört eben auch der Punk zu, immer wieder und immer häufiger mit sich selbst beschäftigt und sozusagen versucht, sich selber eine Geschichte zu schreiben, sich zu archivieren. Und da spielt die Kultur des Reissues eine große Rolle, weil das ein Format ist, in dem sich sozusagen auch der Punk eine eigene Geschichte schafft und sich sozusagen ein Archiv ausbildet, auf das dann gerne zurückgegriffen wird von einer Generation, die damals alles live und direkt miterlebt hat und sich jetzt gerne an diese Zeiten manchmal eben nostalgisch verklärt zurückerinnert.
Uns erzählen viele Musiker und man liest das ja auch immer wieder, Punk ist kein Genre, es ist eine Haltung. Wie sehen Sie denn das?
Ja, es ist beides. Also ich kann das gut nachvollziehen, denn beim Punk, der ja sich in bestimmten musikalischen Formen ausdrückt, kommt es eben auch auf eine bestimmte politische Haltung an. Und das ist eben eine Haltung, die Kommerzialisierung im Pop ablehnt, die eher auf Do-it-yourself-Praktiken des Selbermachens, des Selbstverlegens setzt. Und diese politische Haltung, die sich sozusagen gegen den als Mainstream bekannten Strom der Unterhaltungskultur wendet, die ist eben in den Punk eingeschrieben. Also es ist sowohl eine bestimmte musikalische Ausdrucksform, verzerrte Gitarren, Viervierteltakt und immer dieselben drei Akkorde, um das mal so polemisch zu formulieren, aber es ist eben auch eine bestimmte Einstellung gegenüber dem Musikmarkt.
Nun muss man ja schon sagen, dass es auch etliche Punk-Alben gibt, die inzwischen Klassiker des Genres sind. Nevermind the Bollocks von den Sex Pistols vielleicht oder London Calling von The Clash oder X-Ray Specs mit Germ-Free Adolescence und, und. Haben Sie denn herausfinden können, warum manche kanonisiert wurden und andere nicht, die es vielleicht auch verdient hätten?
Das hat sicher damit zu tun, wer wann wie an welchem richtigen Ort war und durch welche Magazine zum Beispiel oder Labels dann gefeatured worden ist als eine besonders interessante Band. Das hat damit zu tun, dass bestimmte Institutionen auch im Punkbetrieb, wie zum Beispiel die Zeitschrift Maximum Rock'n'Roll, eben nur bestimmte KünstlerInnen, bestimmte Bands besprochen haben und vor dem Hintergrund diese Bands auch dann einen Platz im subkulturellen Gedächtnis erhalten haben. Das heißt, es gibt auch da Institutionalisierungsprozesse, die es ermöglichen, dass bestimmte Bands erinnert werden und andere dann in der Versenkung verschwinden.
In Ihrem Vortrag geht es ja um das Spannungsfeld Punk und Reissue und das beißt sich ja erstmal irgendwie. Also Reissues, die wollen den Klang ja verbessern, aber das raue, ungeschliffene, dieser Kassettenklang, der gehört ja auch zum Punk dazu. Das klingt fast wie Verrat, wenn man jetzt Punk neu abmischt, oder?
Ja, das ist so. Also diesen Diskurs gibt es, das Rip-Off, das Verrat sozusagen am originalen analogen Sound, indem man ihn jetzt digital remastert und wieder auffrischt und in einer Form zur Verfügung stellt, die nun gar nichts mit dem ursprünglich analogen Klang zu tun hat. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist der Diskurs, der darauf ausgerichtet ist, durch das digitale Remastering das Versprechen zu formulieren, dass man erst dadurch sozusagen die originale Soundqualität hören kann. Also da wird sozusagen durch das Digitale das Analoge in seiner Ursprungsform erst hörbar. Also auch dieses Argument gibt es. Und das widerspricht sich natürlich. Also einerseits das Herausschälen des Originalen durch digitale Technologien und andererseits die digitale Reproduktion als Filter, der genau dieses Analoge zu verstellen droht.
Zwischen Nostalgie und Kanonisierung, das steht ja auch im Titel Ihres Vortrages. Also Sie haben es ja schon anklingen lassen, der nostalgische Blick zurück, der spielt jetzt auch bei Punk eine immer stärkere Rolle, nicht wahr?
So ist es. Also ich habe das vorhin schon mal gesagt, da versucht eine Subkultur, eine Musikkultur, sich zu historisieren, also sich eine Geschichte zu geben, diese Geschichte sinnfällig zu machen, in Epochen einzuordnen, in Revivals einzuordnen und auf diese Art und Weise natürlich auch eine bestimmte Bedeutung zu erlangen. Also der Musikmarkt ist ein umkämpfter und man muss sich positionieren. Das sind Positionierungskämpfe, das sind Wettbewerbe um Aufmerksamkeiten. Sie können sich das vorstellen, dass im Zeitalter von Streaming natürlich diese Aufmerksamkeitsökonomie auch dazu veranlasst, sich sozusagen eine Geschichte zu geben und diese Geschichte dann als bedeutungsvoll zu inszenieren. Und dabei spielt eben die nostalgische Erinnerung an die Ursprünge, so nach dem Motto Don't forget your roots, eine ganz bedeutsame Rolle.
Und vielleicht noch zum Schluss, wie halten Sie es persönlich, den alten Krach von damals auf Vinyl oder lieber ein Reissue mit Foto und viel Nostalgie in der Deluxe-Box?
Das ist etwas stimmungsabhängig. Also manchmal habe ich auch großen Gefallen daran, mir die alten Demokassetten der eigenen Band oder die älteren Aufnahmen der Punkbands anzuhören. Aber in der Tat ist das Ohr mittlerweile auf ein eher audiophiles Klangerlebnis sozialisiert. Es ist nicht einfach, das anzuhören. Also man merkt selber, dass sozusagen in der eigenen Biografie auch eine Entwicklung steckt, die sich dann in einer unterschiedlichen Hörerfahrung oder der Entwicklung dieser Hörerfahrung manifestiert. Also es ist immer schwieriger, diesen Aufnahmen zuzuhören. Die sind teilweise wirklich unhörbar und deswegen ist es situativ. Manchmal hört man sich das gerne an und dann denkt man wieder, Mensch, wie schön, dass es doch jetzt mittlerweile andere digitale Aufnahmetechniken gibt.
Also man braucht eigentlich doch beides, ne? Die alten Aufnahmen und die neuen.
So ist es und das ist auch gar kein Versus oder das eine gegen das andere auszuspielen, sondern ich glaube, dass das je nach Stimmung und auch sich körperlich einlassen auf den Klang ganz unterschiedlich ist, ob man nun das eine oder das andere vorzieht.
Sagt der Amerikanist Dr. Martin Butler. Mit ihm habe ich gesprochen über einen wissenschaftlichen Online-Workshop, Kooperation zwischen der Uni Weimar und der Uni Hamburg, zum Thema Wiederveröffentlichungen im Pop, der heute und morgen stattfindet. Herr Butler, danke fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.